wenn man jetzt, jetzt die Frage, was ist jetzt ein lebendes System, denn es beinhaltet ja irgendwie alle drei bereits genannten. Und das hätten wir jetzt auf der 4, so würde ich mir das vorstellen. Also, ein lebendes System wird hier beschrieben als, als selbsterhaltende Verknüpfung von selbstorganisierenden Prozessen. Und dann gibt es aber darin das Gehirn, und das ist ein selbstreferenzielles Subsystem. Das heißt, einerseits haben wir, also kann man den Körper bezeichnen als ein selbsterhaltendes System, weil die Zellen erneuern sich und so weiter, aber das Gehirn ist auch noch da und das kann die Zustände der einzelnen anderen Subsysteme vielleicht verändern. Und deswegen würde ich mir vielleicht das so vorstellen. Also, aber darüber können wir sprechen. Wir können auch jetzt darüber sprechen. Also wenn da jetzt schon irgendwas beanstandet werden soll.
Machen Sie erstmal einen Vortrag oder dich. Ja.
Okay. Das ist ja eigentlich keiner. Das ist ja so.
Ja.
Ich will ja eigentlich. Ja gut. Jetzt ist es so, jetzt haben wir, wenn wir so das lebende System begreifen, also einen Menschen, wenn wir so einen Menschen begreifen, dann haben wir, wie ich schon gesagt habe, wir haben dann einen Körper und ein Gehirn. Und jetzt ist das Gehirn, kommt das Gehirn so ein bisschen in den Fokus. Das heißt, wir wollen ja jetzt irgendwie vom lebenden System zum sozialen System kommen. Und jetzt gibt es jetzt spielt das Gehirn dabei eine besondere Rolle, denn als wir Menschen eben unsere größeren Gehirne entwickelten im Laufe der Evolution, bekamen wir natürlich ganz viele Vorteile und man spricht auch immer von diesen Vorteilen. Aber es gab auch eine ganz besondere Gefahr, so wird das hier beschrieben, nämlich, dass man leider immer mehr Auswahl hatte an angemessenen Verhaltensweisen. Also es wurde immer schwieriger, sich jetzt wirklich zu überlegen, ja, ist das jetzt richtig oder ist das richtig, welchen Weg soll ich gehen, also was ist viabel, ne? Welchen Weg soll ich gehen, das steckt in diesem viabel ja drin. Das heißt, da genau ist eigentlich dieses Problem, das wir eben angesprochen haben, enthalten, also sobald das Individuum die Möglichkeiten bekommt, zu konstruieren, ganz frei, sich eine Wirklichkeit zu konstruieren. Sobald das passiert, gibt es aber so viele Möglichkeiten und wenn das dann, wenn dann da andere Individuen sind, die das aber dann ganz anders machen, dann wird das nicht mehr unter einen Hut gebracht, es kommt nicht mehr zu einem einzelnen Nenner und dann ist ein Zusammenleben nicht mehr möglich. Und deswegen kommt es zur Heranbildung oder Herausbildung einer Gesellschaft. Weil wenn sich Gesellschaft konstituiert, dann, das wissen wir ja, dann haben wir Interaktionen von Individuen und hier wird es auch so genannt, es gibt eine Kanalisierung dieser potenziell gefährlichen Wirkung durch die Erfindung von Mythen, von Religionen, von Kunst, von Wissenschaft, das heißt alles intersubjektive Verständigungsräume, wo man sich dann eben auf gewisse gemeinsame Nenner einigt, und die dann eben die Gefahr mindern, nicht zu wissen, was man nun denken soll. Ne? Also, ja, so in der Art. Das ist dann eben der Grund dafür, warum dieser Satz fällt, dass Herausbildung von Gesellschaft biologisch notwendig ist. Ne? Also, dass Gesellschaft biologisch bereits im Menschen inhärent ist, bereits drinsteckt. Das kommt einem ja, das kommt einem komisch vor, wenn man das zum ersten Mal hört und es noch nicht eingeordnet hätte. Aber in dem Zusammenhang funktioniert das. Also, weil wir diese Möglichkeit haben, weil wir das Gehirn haben, weil wir auf einmal konstruieren können, müssen wir Gesellschaft entwickeln, weil wir sonst so viele Wirklichkeiten haben wie Individuen. Genau. Ja. Und so entstehen dann soziale Bereiche. Weil, wie ich am Anfang schon sagte, nicht alle Menschen auf der Welt können miteinander interagieren. Da gibt es dann kleine Zusammenschlüsse. Und so entstehen dann verschiedene soziale Bereiche, die dann jeweils, die selbstreferenziellen Subsysteme, also die Gehirne, in einer gewissen Weise parallelisiert sind, so wird das hier auch beschrieben. Also wo eben solche intersubjektiven Wirklichkeiten herausgebildet werden können, die dann aber nur für einen sozialen Bereich gelten. Also da kann hier eine andere Wirklichkeit gelten als hier. Und dann kann hier wieder eine andere und da auch wieder eine andere. Und so entstehen natürlich dann Konflikte zwischen den Bereichen. So kann man sich das ja ganz gut vorstellen.
Wo ist das hier im Siegerland? In jedem Tal eine andere Wirklichkeit.
Ja, genau.
Und Dorfgemeinschaft.
Durch die Topologie auch, also mit den Tälern und Bergen noch verstärkt. Ja. Ja. Genau, das sind aber nur soziale Bereiche. Und jetzt ist das soziale System darüber hinaus noch ein System, in dem Menschen nicht nur solche Wirklichkeitsgrundvorstellungen entwickeln, sondern auch auf deren Basis dann handeln, also auf deren Basis miteinander interagieren. Das ist noch der, das kommt dazu, damit wir dann dann haben wir auch ein soziales System. Und in dem Zusammenhang kann man sich dann Individuen vorstellen als Schnitt- oder Berührungspunkte sozialer Systeme, denn natürlich ist jetzt, muss ein Individuum nicht nur zu einem sozialen System gehören, vor allen Dingen heute nicht mehr, also heute noch viel weniger, sondern es ist im Prinzip, wenn man sich die sozialen Systeme wie so ein Netzwerk vorstellt, der Begriff kommt ja hier auch, das Netzwerk, dann sind die Individuen solche Knotenpunkte davon. Also man muss sich das sogar 3D vorstellen, dann geht es noch besser. Also dann hat man hier so ein... und dann ist man da enthalten und dann, ja, wie in einem Gehirn eigentlich, so sieht das dann auch. So wären wir erstmal von den lebenden Systemen auf soziale Systeme gekommen. Und jetzt ist die Frage, was zeichnet jetzt das soziale System wirklich aus? Was gibt es da für innere Mechanismen? Und jetzt wir werden so diese Tests durchgeführt, ob hier diese Begriffe, die wir eben hatten, selbstorganisierend, selbsterhaltend oder selbstreferenziell, ob die da standhalten, wenn wir sie auf soziale Systeme anwenden. Und die Antwort ist jedes Mal nein. Im ersten Fall, selbstorganisierend kann ein soziales System nicht sein, weil sie nicht auf die Weise spontan entstehen wie Moleküle. Man kann sich das so vorstellen, worüber man spricht, könnte man sich Spontanität überlegen, könnte man sich schon vorstellen. Es ist aber nicht die Weise, wie es eben bei Molekülen geschieht, weil zum Beispiel die Komponenten ja prinzipiell frei sind. Die können sich ja dafür oder dagegen entscheiden. Das hatte ich eben schon mal gesagt, die Atome sind da nicht frei. Die müssen das machen. Außerdem sind die Komponenten viel zu komplex. Die haben Erfahrungen, das sind ja nun wirklich Individuen, ja, und nicht so uniform, wird hier gesagt, finde ich gut, nicht so uniform wie Atome. Das heißt, aus dem Grund können Wassermoleküle heute entstehen oder vor 100 Millionen Jahren oder in 100 Millionen Jahren können die wieder entstehen, aber ein bestimmtes soziales System kann nur einmal entstehen. Wir können uns nicht vorstellen, oder es kann nicht sein, dass nächste Woche die ägyptische Kultur wieder entsteht oder sowas. Die war einmal da, weil es bestimmte Bedingungen gab und da die Komponenten in einer gewissen Weise sich verhalten haben und in einer gewissen Weise funktioniert haben. Und das ist aber einmal so gewesen und deswegen kann man da nicht von Selbstorganisation sprechen, so wie auf der Eins. Also so läuft das nicht. Dann die Sache, soziale Systeme selbsterhaltend sind sie auch nicht, weil sie ihre Komponenten eben nicht selbst erzeugen, also weil die Komponenten auch aus anderen Bereichen wieder dazukommen und sie wieder herausbilden können. Das heißt, sie erschaffen eigentlich nicht selber jetzt, also zum Beispiel an einem Arbeitsplatz, der schafft sich nicht selber seine Mitarbeiter. Die werden da nicht irgendwie produziert, also hoffentlich nicht. Die kommen woanders her. Ne? Ja gut, ja, wer weiß. Ja, es gibt ja, das ist eigentlich ganz gut, dadurch kann man auf gute Science-Fiction-Ideen kommen.
Science-Fiction ist sehr interessant.
Ja, so Klon, die Klonkrieger von George Lucas, das ist ja eigentlich vielleicht dann sowas. Selbsterhaltung, die sind ja auch alle uniform und so. Ja, So, das heißt, ja, das, okay, deswegen funktioniert das nicht, das hätte dann, das passt eigentlich, das hätte dann biologistische, ne, Konsequenzen, wenn man das so sieht. Also dementsprechend ideologische Konsequenzen. So, und selbstreferenziell können soziale Systeme auch nicht sein, weil wir dann ja irgendwie so eine Art Supergehirn, wird hier auch gesagt, uns vorstellen müssen, dass das da alles ja, kontrolliert oder dass da eben die Referenz bildet, nee, die Referenz setzt in dem System. Aber wir haben ja nun mal nicht so ein Supergehirn, wäre auch eine gute Science-Fiction-Idee, sondern wir haben die vielen verschiedenen, wir haben die vielen kleinen Gehirne in den einzelnen Komponenten und dadurch kommen wir eben auf den Begriff, so habe ich das verstanden, wie er dann am Ende neu generiert wird, und zwar den der Synreferenzialität. Das ist ja dasselbe Syn wie in Symphonie. Ne? Also das heißt, wir haben eine gemeinsame Referenzialität, also von den einzelnen Individuen, von den Komponenten, die das soziale System bilden, haben wir natürlich Referenzialität auf das soziale System, aber eben viele. Also wir haben eine gemeinsame, nicht nur viele einzelne, sondern wir haben natürlich eine gemeinsame, die natürlich auf dem gleichen Nenner wieder funktionieren. Und deswegen haben wir hier das wie auf der 5, da sieht es dann so aus, da haben wir die verschiedenen lebenden Systeme, die interagieren und die Gehirne, die da oben so, die Bienenwaben da, die haben dann die Referenz, die haben quasi eine Art Selbstreferenz auf sich selber, die da rechts in dem Kasten ist, so hätte ich das jetzt verstanden. Aber das ist natürlich das Modell, das am meisten jetzt vielleicht auch noch zur Debatte steht. Da muss man, kann ja gut sein, dass da noch was ein bisschen anders auszusehen hat. Okay. Das wäre vielleicht an der Stelle erstmal bei den Problemkreisen, da kommen wir nachher noch, wird noch eingegangen auf auf Konservatismus, auf sozialen Wandel und dann das Gesellschaftsbild, das daraus resultiert. Vielleicht müssen wir das.
Das können wir, glaube ich, dann im Rahmen der Diskussion gleich klären. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Gibt es soweit erstmal Reaktionen der Kommilitonen?
Fragen, Kommentare.
Fragen, Kommentare, ja.
Ergänzungen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man vielleicht
Herrn Hell mal bitten, um einen Kommentar bitten.
Ich würde gerne an die Tafel.
Gerne.
Wenn man da mit Kreide. Also, lassen Sie mich zunächst mal auf Folgendes hinweisen. Dieser Aufsatz ist 27 Jahre alt, ungefähr. Ich habe den in Vorbereitung dieses Seminars jetzt nochmal gelesen und dachte mir, Donnerwetter. Respekt vor den Leuten, die das hier gelesen haben. Ich sage das nicht aus unterwürfiger Höflichkeit, ja, um mich einzuschmeicheln, sondern ich meine das so. Ja, weil da tatsächlich wahnsinnig viel drin steckt, auch an Diskussion im Hintergrund, die Ihnen gar nicht bekannt sein wird. Verständlicherweise, weil da sehr viel an Diskussionen auch der Zeit dran hängt. Und es kommt natürlich obendrein hinzu, aufgrund dieses Alters des Aufsatzes, dass ich mich gefragt habe, wie stehe ich eigentlich heute dazu? Ja, man schreibt ja manchmal Sachen und guckt sich das später an und sagt, oh Gott. Ja, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Was ich sehr wohl mir gesagt habe, ist, dass das war also dieses Neulesen, war ein Anstoß dazu, dass eigentlich die Jahre, die danach gekommen sind, Jahre waren, in denen ich mich mit Einzelproblemen, die hier nur angesprochen sind, weiter beschäftigt habe. Ja, vielleicht macht das einiges deutlich. Und dabei hat das Institut eine große Rolle gespielt. Wir haben in dem Institut, wie es früher war, und mit S.J. Schmidt, haben wir uns jede Woche getroffen. Das sollten Sie vielleicht auch mal wissen, weil das eine Art von Wissenschaft ist, die es kaum noch gibt. Wir haben uns jede Woche getroffen und haben einen halben Tag diskutiert. Einer hat ein Papier vorgelegt, meistens mit Blick auf eine Publikation, und dann haben wir uns gezofft. Aber waren in der Lage, immer zu unterscheiden zwischen der persönlichen und der sachlichen Ebene und haben über die Inhalte gesprochen. Und das war unheimlich produktiv für alle Beteiligten. Ich habe das sehr geschätzt. Sehr, sehr geschätzt, weil man eben die Möglichkeit, man merkte, hier stimmt was noch nicht, hier muss man weiterdenken. Oder bei Sachen merkt man, ich habe keine Antwort. Ja? Lassen Sie mich das als Einstieg. Ich habe Teile Teile aufgenommen und weiterentwickelt. Ich habe vorher gesagt, ich verweise Sie in dem Zusammenhang zum Beispiel, das können Sie im Internet runterladen, auf diesen Aufsatz in dem dieser Zeitschrift Constructivist Foundations. Das ist der Band Nummer 6, Nummer 2. Das ist ein Band, der ist herausgekommen, als Ernst von Glasersfeld gestorben ist, mit einer ganzen Reihe von Beiträgen zu Ernst von Glasersfeld, seiner Bedeutung, seinem Werk und so weiter. Da ist von mir ein Aufsatz drin, wo ich mich kritisch mit Ernst von Glasersfeld beschäftige, und zwar kritisch damit beschäftige, dass er zwar sehr viel zur Evolution, zur Bedeutung von Evolutionstheorie gesagt hat, sie aber nicht aufgenommen hat, und dass er das Problem der Kommunikation im Grunde vor sich hergeschoben hat. Ja, er bleibt beim Individualismus stehen. Und das war sehr interessant, weil das also Peer-Review-Aufsätze sind. Das wurde also von, ich weiß nicht wem, 2 oder 3 Leuten in einem Review-Verfahren begutachtet. Und ich habe also mit einem der Leute sehr große Probleme gehabt, weil ich vermute, er war Philosoph, und ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Und als Philosoph gefiel ihm dieser soziale, dieser Kommunikationsaspekt nicht so sehr. Ja? Und natürlich damit auch die Biologie. Ja, die ich damit reingebracht habe. Ich verweise, Sie können das im Internet unter diesen Angaben finden Sie das. Wenn nicht, schreiben Sie mir eine Mail oder das ist hier auch. Und dann können Sie es runterladen. Vielleicht hilft das etwas weiter. So. Ich möchte eigentlich damit direkt anfangen. Wenn wir uns ein Individuum ansehen. Ja. Und schauen uns dieses Bild an, das hier unter 3 steht. Dann haben wir, ich gehe mal rein, haben Sie hier, was hier angezeichnet war, ist das Gehirn und diese merkwürdige Bestimmung des Gehirns als eines selbstreferenziellen Systems, das aber keinen direkten Zugang, das sich nicht selbst erhält, und keinen direkten Zugang stimmt nicht ganz zur Außenwelt an. Kommen wir auf. Was macht das Gehirn? Wofür dient das? Was ist die Funktion des Gehirns? Was ist die Funktion des Gehirns? Zu denken?
Sie haben alle eins.
Ja, alle eins. Denken? Wahrnehmen?
Also irgendwie am Leben zu erhalten.
Natürlich. Genau das. Handeln produzieren. Handeln produzieren. Das ist das Entscheidende. Um handeln zu können, müssen wir wahrnehmen, wo wir sind. Und wir müssen irgendwie wissen, was wir mit welchen Unsicherheiten auch immer als positiv wahrnehmen. Das geht zunächst mal damit los, dass man sich ernähren muss, dass man sich gegen Umwelteinflüsse schützen muss und so weiter und so fort. Ja, eine ganze Reihe von solchen Sachen. Wie nimmt denn das Gehirn das wahr? Darum habe ich in dieser Zeichnung, es gibt eine Zeichnung in irgendeinem der Aufsätze dieser beiden Hirnhälften. Ja? Das eine, das ist ein ganz altes, traditionelles Bild, war es damals schon, genau, das meine ich.
Seite 9.
Da haben Sie auf der einen Seite eine Darstellung dessen, was ins Gehirn reinkommt, welche Bedeutung das hat und was aus dem Gehirn rausgeht an die Muskulatur. Denn was macht das Gehirn? Es bekommt Signale aus dem Körper. Ob diese Signale jetzt aus dem Körper direkt kommen oder von der Umwelt, veranlasst im Körper was verändert, sodass es so an das Gehirn weitergeht, ist zunächst mal auf dieser Ebene völlig egal. Und es gehen Signale vom Gehirn an die Muskulatur, um das ganze Ding sich dreidimensional bewegen zu lassen. Ja, das Gehirn selber ernährt sich gar nicht. Das Gehirn selber verbraucht proportional mehr als jedes andere Organ, das, was es vom Körper bekommt. Ja, insofern ist das Gehirn ein System, das dem Organismus gewissermaßen zuarbeitet, den Organismus steuert, aber nur über das, was bei dieser Steuerung herauskommt, selber auch am Leben bleibt. Ja, als Teil des Organismus. Ja, das Gehirn. Und was heißt jetzt selbstreferenziell? Ganz allgemein, man muss da gar nicht sich, wer weiß, wie den Kopf zerbrechen. Selbstreferenziell heißt einfach, ein Ding tut das, was es kann. Ganz mechanisch. Ein Schlüssel, den Sie in ein Schloss stecken, den können Sie nur in eine Richtung drehen, vor oder zurück. Ja, was anders macht er nicht mit. Warum? Weil die Teile es mechanisch gar nicht erlauben. Genauso ist es im Grunde bei einem Gehirn. Das Gehirn nimmt wahr, was es wahrnehmen kann, sprich das, was zum Gehirn über den neuronalen Apparat, den wir also als optisches System, den wir zu den Nervus Opticus von den Augen kommt, wird ins Gehirn gebracht und dort verarbeitet, sprich umgesetzt in letztlich Impulse, die an die Muskulatur gehen, also zurück an den Handlungs-, für das unmittelbare Handeln notwendigen Apparat. Und das, was da ankommt, kommt in Teile, die so wie sie in der Grundstruktur sind, und das muss man zunächst auch mal akzeptieren, gerade Sozial- und Geisteswissenschaftler lieben das nämlich nicht, sind bei allen Menschen gleich. Hat genetische Gründe. Wir sind alle, und da wird die Evolutionstheorie als Hintergrund eben interessant und darum auch meine Kritik an vielen Konstruktivisten, die sich damit nicht beschäftigt, wir haben alle die gleichen Vorfahren. Alle Menschen, die auf der Welt leben, heute, gehen zurück auf eine relativ kleine Population in Südostafrika. Ob die jetzt, wo die genau gelebt haben, da gibt es ja so eine Diskussion, aber geht auf diese Population zurück. Es gibt große Untersuchungen zur Ausbreitung der Gene in den Populationen auf der ganzen Welt, sind in den 80er Jahren in Stanford gemacht worden, wo man also zeigen kann, und das hat bis hin in neueste Untersuchungen, die letzten Untersuchungen dazu sind vor zwei Jahren ungefähr gemacht worden, die ich habe, wo man also sehen kann, dass alle Populationen auf der Welt den gleichen Ursprung haben und weil es bestimmte Veränderungsraten gibt, kann man auch sagen, wann eine bestimmte Population in einem bestimmten Teil der Welt angekommen ist, wenn man von dieser Ursprungspopulation ausgeht, weil man also über die Zeitdifferenzen, aufgrund dieser, die man errechnen kann, aufgrund dieser Veränderungsraten, das ausrechnen kann. Und so weiß man, die älteste Population von Menschen ist in Afrika. Darum ist dort die größte Variation unterschiedlicher Körpergrößen, Körpermerkmale, Hautfarben und so weiter. Die geringste Variation und deshalb am spätesten besiedelt ist Südamerika. Daher relativ homogene, indigene Population. Ja, also wir haben alle biologisch die gleiche Grundlage. Hier ist das Wort gleich wichtig, weil es nicht identisch bedeutet. Das muss man sich bewusst machen. Gleich und identisch muss unterschieden werden. Wir haben alle die gleiche Grundstruktur. Wir haben keine identischen Grundstrukturen. Wir wissen heute aus Zwillingsforschungen, dass selbst eineiige Zwillinge nicht unerheblich sich unterscheiden. Lange Zeit wurde das bestritten. Es gibt große empirische Untersuchungen dazu. Die Unterschiede sind sehr viel größer, als man denkt. Das heißt, das muss man wirklich unterscheiden. Wir sind alle gleich, aber nicht identisch. So. Dann kommt ein weiterer Faktor hinzu. Also, wenn wir jetzt diese Identitätsgeschichte ansehen, dann haben wir biologische Gleichheit, eben nicht Identität. Was kommt hinzu? Es kommt hinzu, dass wir in unterschiedlichen Umfeldern leben. Wir wissen, wenn ein Säugling zur Welt kommt, hat der Säugling eine bestimmte Ausstattung. Diese Ausstattung ist aber nicht sozusagen fertig, sondern wir wissen, dass in Abhängigkeit von den Faktoren, die eine Rolle spielen für das Aufwachsen, Erwachsenwerden von Säuglingen, sich erhebliche Veränderungen ergeben. Wir wissen zum Beispiel, dass Unterernährung, Mangelernährung dazu führen, dass auch auf der kognitiven Ebene Defizite entstehen, die nicht ausgleichbar sind. Ja, also die Kinder, die aus Slums in vielen Teilen der Welt kommen, haben ein kognitives Defizit, nicht in jedem Einzelfall, aber statistisch signifikant, das nicht mehr ausgleichbar ist nach einiger Zeit. Wir haben, deutlich wird es auf einer anderen Ebene, wie auf der Körperebene, wir haben Slums auf der Welt, wo das durchschnittliche Wachstum der Menschen zurückgeht, weil die Lebensbedingungen so furchtbar sind. Ja, bei uns ist es umgekehrt, wenn Sie an Ihre Großelterngeneration denken, sind Sie wahrscheinlich größer. Wie weit das Wachstum hier geht, weiß man nicht, aber das muss man sehen. Also wir haben das soziale Umfeld, das eine Rolle spielt. Ich lasse das mal so ganz unspezifisch. Und was ich gesagt hatte, ich schreibe es jetzt drunter, es gehört eigentlich drüber, wir haben Differenzen zwischen Individuen. Also wir sind schon auf der biologischen Ebene, sind wir etwas unterschiedlich und sind insofern Individuen, schon auf dieser Ebene. Wir sind es durch die sozialen Erfahrungen auch. Was wir gemeinsam haben, ist trotzdem dieser Aspekt der Gleichheit, der eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Also in diesem Sinne haben wir eine sehr radikale Individualität, die man nicht sozusagen negieren darf. So, wenn wir das jetzt uns bewusst machen, wird ja eigentlich das Problem der Kommunikation noch verschärft. Ja, das, was Sie gelesen haben im Zusammenhang mit Konstruktivismus, wird ja dadurch verschärft. Nicht? Ich mache also die Glasersfeldsche Position noch sehr viel schärfer, indem ich sage, wir sind radikal, wir sind wirkliche Individuen. Ja? Und das, was wir wahrnehmen, hängt vom Funktionieren unseres Wahrnehmungssystems, unseres Gehirns ab. Und viele Dinge können wir nur so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen können, aufgrund dieser Faktoren, die sich auf unseren Wahrnehmungsprozess auswirken. Wie können wir nun kommunizieren? Kommunizieren können wir, zunächst ist einiges angeboren. Ja, haben Sie wir haben Kinder, Sie noch nicht, nehme ich an. Wenn Sie Kinder haben, werden Sie sehen, das ist hochspannend, die fangen an, ungefähr im gleichen Alter zu reden. Dann gibt es eine Phase, wo sie nicht stoppen können. Das ist ungeheuer wichtig, aber keine zwei sind gleich. Ja. Aber es wird sehr viel kommuniziert und es wird kommuniziert, weil diese Tendenz angeboren ist. Kinder, die nicht kommunizieren, sind verhaltensauffällig. Ja. Kinder, die nicht kommunizieren können, sind ein ganz enormes Problem und landen sehr schnell zurecht in einer Behandlung. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber vieles ist vor diesem Hintergrund von der Tendenz her angeboren und wird dann aufgenommen, verstärkt und so weiter. So, was passiert nun bei dieser Konstruktivität, die mit der Individualität zusammenhängt? Wie können solche wahrnehmenden, Wirklichkeiten konstruierenden Systeme kommunizieren? Sie können kommunizieren, indem das, was Sie als Mittel der Kommunikation, also die Sprache, die Mimik, die Gestik verwenden, vergleichbar interpretieren. Das heißt, mit vergleichbaren Vorstellungen über das, was ist, über das, was angemessenes Verhalten ist, nehmen Sie das vergleichbar belegen. Der Hintergrund ist wiederum das. Und es wird natürlich auch gelernt, selbstverständlich. Es wird gelernt, etwa in dem die Umwelt reagiert. Kinder kommen aus dem Kindergarten, Klassiker, bringen bestimmte Begriffe mit, fluchen, schimpfen, weil es im Kindergarten, Jungsgruppen sind da nicht untypisch, so eine Phase gibt, wo die also den kleinen Mackers um 4 Jahren schon spielen und kommen mit Begriffen und Verhaltensweisen nach Hause, wo die Eltern dann sagen, nicht hier. Ja, das lernt man. Das lernt man. Das heißt, es gibt einen Prozess der Anpassung an spezifische soziale Kontexte. Und die Kinder wissen sehr schnell, was in einem Kontext läuft und was in einem Kontext nicht funktioniert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Familie direkt. Meine Familie war immer sehr spannend. Meine Frau ist Französin, wir sind alle zweisprachig. Alle in 2 Nationalitäten leben in 2 Sprachen, 2 Kulturen. Und wir haben 3 Kinder. Und bei uns war es immer so, dass meine Frau Französisch sprach mit den Kindern und nicht Deutsch. Und das führte dann dazu, dass meine Frau den Kindern irgendwas sagte, sagt dem Papa mal das und das. Und dann kam also meine Älteste, die Katja, oder der Kleine, der Olivier, kam angetackelt und sagte mir auf Deutsch, die Mama hat gesagt das und das. Und dann hatten wir Besuch, oft hausvoll, und Leute sahen das und sagten dann zu den Kindern, ach, übersetzt doch mal das, weil sie das so toll fanden. Und das konnten sie nicht. Die haben nämlich nicht übersetzt. Die haben mit der Mama und dem Papa gesprochen, wie man mit Mama und dem Papa spricht. Ja, die haben nicht übersetzt. Das Übersetzen war ein eigenständiges Problem. Ja, das ist das, was ich meine. Das ist ein Bereich der sozial konstituierten, mit dem massiven biologischen Hintergrund, Konstitution von Wirklichkeit, von Verhaltensweisen, da geht sehr vieles zusammen, der ausgebildet wird. Der unsere Kinder von anderen Kindern unterscheidet. Andere Kinder haben vielleicht andere Kombinationen, selbstverständlich, von Merkmalen, die in ihren Familien funktionieren. Ja? Aber wenn Sie an dieses Sprachbeispiel denken, das also vielleicht auch besonders plastisch ist, da wird deutlich, was mit diesem konsensuellen Bereich, ja, das heißt ein Bereich, den man versteht, in dem man auch sich einig ist, dass man sich so und so verhalten muss, ja, zusammengeht. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Unsere älteste Tochter lebt in Italien, also ihre Kinder sprechen Deutsch mit der Mutter und Italienisch mit dem Vater und dem Umfeld. Das Problem ist nun, wenn meine Tochter mit meiner Frau telefoniert, dann kann sie das nicht anders als auf Französisch. Ja, das ist eine Mechanik. Ohne nachzudenken, sie spricht Französisch. So, jetzt stehen die Kinder dabei und gucken sich an, was macht die Mama eigentlich? Ja, die spricht etwas, was sie sonst nicht hören. Und dann der Älteste, ist 4, der hat jetzt herausgefunden, das heißt Französisch. Dann schleppt er irgendwelche Wörter an, sagt, ich kann auch Französisch. Ja? Weil er sich ausgeschlossen fühlt aus dieser Kommunikation zwischen seiner Mutter und seiner Großmutter. Ja? Das heißt, es gibt ein Bedürfnis, das möchte ich damit plausibel machen, es gibt ein Bedürfnis, an sozialen Bereichen teilzuhaben. Wenn nicht, fühlt man sich ausgeschlossen. Denken Sie, dass wir im Zusammenhang mit Systemen von Grenzen sprechen. Was sind diese Grenzen? Das sind Kommunikationsgrenzen und Kommunikation hat was zu tun mit Wahrnehmung und hat was zu tun mit Handeln. Ja. Also Sie sehen hier diesen Zusammenhang sehr, sehr deutlich. Und ich möchte also zurückkommen auf dieses Phänomen der Sinnreferenz, um das nochmal deutlicher zu machen, und wir sollten dann eigentlich diskutieren, weil ich also hier nicht nur so reden möchte. Wenn man sich fragt, was macht nun soziale Systeme eigentlich oder was charakterisiert soziale Systeme, dann denke ich, dass man sagen muss, das, was ein spezifisches soziales System charakterisiert, ist, dass es Verhaltensweisen gibt, die typisch sind für einen Handlungszusammenhang, um es ganz einfach zu formulieren. Diese Verhaltensweisen gehen in der Regel mit einem Vokabular einher. Dieses Vokabular muss kein Spezialvokabular sein, kann. Aber es hat wahrscheinlich eine spezifische Bedeutung in einem besonderen Kontext, die jeder kennt, der dazugehört, die er übernommen hat, immer dabei auch etwas anders interpretiert, weil natürlich die Übernahme von sprachlichen Traditionen etwas ein konstruktiver Prozess ist, selbstverständlich, sodass es da Interpretationen gibt, aber es gibt dann auch Regelungsprozesse. Wenn man sich anders ausdrückt als erwartet wird, dann wird das relativ schnell auch deutlich gemacht, was meinst du nun eigentlich ganz genau, also darüber wird sehr schnell gesprochen. So, das, was ein soziales System eigentlich ausmacht, ist, dass es einen Bereich gibt von Wirklichkeitskonstrukten, ihrer Beschreibung und angemessener Handlungen mit Bezug auf diesen Wirklichkeitsbereich, der geteilt wird von einer angebbaren Anzahl von Akteuren. Der Beobachter, der Wissenschaftler, der ein solches System beschreibt, hat das Problem, dass er sagen muss, der gehört dazu, der gehört dazu, der gehört dazu und so weiter und nie sicher sein kann, alle zu kriegen. Es kann sehr wohl sein, dass er einige übersieht. Es kann auch sehr umgekehrt sein, dass er einige dazu rechnet, die tatsächlich nicht dazugehören. Das hängt mit der Konstruktivität dieses Prozesses, der Abgrenzung eines Sozialsystems zusammen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Akteure selber. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Diplomarbeit hier in Siegen betreut, bei der der Diplomant eine empirische Arbeit in einem größeren mittelständischen Unternehmen durchgeführt hat, bei dem es um die Frage ging, was ist eigentlich die Systemgrenze dieses Systems. Man sollte meinen, es ist eine klare Sache, es ist ein Unternehmen, das hat also Kunden, produziert für die Kunden und hat Lieferanten und arbeitet mit denen. Es sollte eigentlich eine klare Sache sein. Es hat sich herausgestellt, dass das völlig anders läuft. Was er nämlich gemacht hat, ist, er hat mit einer Reihe von Leuten, die in unterschiedlichen Positionen gesessen haben, wo sie mit zu tun hatten, mit Leuten, die also nicht vom Unternehmen bezahlt worden sind, ich glaube, das war die Definition, und hat gefragt, und die hat er nun befragt, für wen machst du das eigentlich, was du da machst? Ja, was ist also, was gehört, um festzustellen, was gehört zum Unternehmen, was gehört nicht dazu? Und dabei stellte sich heraus, dass das sehr variabel war. Also die Umwelt des Systems war keineswegs etwas, was von allen geteilt worden ist. Einige haben sich für Kunden interessiert, die wenigsten. Ja, sehr, sehr interessant, das Unternehmen war sehr erstaunt, als sie das gehört haben, sondern was haben die gemacht? Also Verkäufer haben sich primär interessiert für die Einkäufer in den Baumärkten, an die die Produkte verkauft werden. Weil das die Relevanten sind. Nicht die Kunden. Das ist nicht mehr ihr Problem gewesen. Ihr Kunde war der Weiterverkäufer. Ja. Andere haben sich interessiert für die lokale Reputation des Unternehmens hier in der Gegend. Weil das relevant war. Wie wird über unser Unternehmen in der Öffentlichkeit gesprochen? Für andere waren die Hersteller der Produkte die wichtigen Leute. Aber es gab nicht eine Situation, wo man sagen konnte, hier ist also eine Gruppe von Akteuren, die für alle, die von allen als Umwelt, soziale Umwelt des Unternehmens gesehen werden. Und das war ein außerordentlich heterogener Prozess. Wer sich das ansieht, ist unmittelbar einsichtig, aber es war eine Erkenntnis. Ja? Und macht deutlich, wie schwierig es ist, wenn man von einem System spricht, zu sagen, das ist die Grenze, das gehört dazu, das gehört nicht dazu. Das ist ein konstruktiver Prozess. Und ob ich das jetzt System nenne oder Unternehmen nenne oder Verwaltung nenne, ist piepegal. Das Problem ist immer das Gleiche. Ja, wenn ich also auf die Abgrenzungsgeschichte schaue. So, und das, was also Unternehmen als soziale Systeme ausmacht, ist, dass es eben diese Menge von geteilten Wirklichkeitskonstrukten gibt, ihre Beschreibung und Vorstellung, wie man angemessen damit umzugehen hat. Und es ist klar, dass nun das einzelne Individuum, und das macht eben auch einen anderen Aspekt aus, den Sie hier auf der Skizze unter Nummer 5 dargestellt sehen, oder im Aufsatz habe ich versucht, das auch anders darzustellen, wie man das gerade schwarz ist. Es ist klar, dass jedes Individuum natürlich gleichzeitig in mehreren Sozialsystemen sich befindet. Ist die Familie, ist das Unternehmen, wo man arbeitet, die Hochschule, das kann der Freundeskreis sein, das kann sehr viel sein. Insofern macht es auch Sinn, zu unterscheiden zwischen der Rolle als Systemkomponente und dem Individuum. Und wenn man die Frage stellt, die ich in dem Aufsatz anspreche, wie ändern sich soziale Systeme, wird das sehr, sehr schnell relevant. Ich möchte hier einfach jetzt mal einen Strich machen. Bitteschön, Fragen.
Ausgeführt haben, kommt sich sehr stark auch auf die Systemdefinition an, was die Systemumwelt ist. Also Sie haben das Beispiel von Unternehmen genannt. Wenn ich aber, ich sag mal, die Granularität ändere und nicht Unternehmen als System sehe, sondern eine Abteilung, habe ich es ja sehr schnell schon mal, also die Einkäufer finden halt die Einkäufer im Baumarkt interessant, also dann kann ich es eher eingrenzen. Also dann werden die Systemgrenzen deutlicher, je.
Es gibt sicherlich Situationen, wo das einfacher ist und andere, wo es schwerer ist. Ja, aber denken Sie mal an die aktuelle Diskussion. Also in Klammern gesagt, das Interessante ist, dass diese Sachen, mit denen Sie da in diesem Aufsatz konfrontiert worden sind, die werden bis heute sehr interessiert gelesen von Unternehmensberatern. Ja, ich habe hier also, wen das interessiert, ich habe hier was, konstruktivistische Ethik als Ressource für Führungshandeln. Ja, das ist eine Vereinigung von Unternehmensberatern, die mich eingeladen haben, wo wir darüber diskutiert haben. Die interessieren das, weil es unmittelbar mit dem Problem des Funktionierens von Organisationen, von Unternehmen zusammenhängt. Und etwas, was ja zurzeit diskutiert wird im Unternehmensbereich, ist, und zwar auf der oberen Ebene, der Manager interessiert sich zum Teil gar nicht für das Unternehmen. Als etwas, was über mehrere Jahre geht. Den interessiert eher die Rentabilität und der Gewinn in diesem und im nächsten Jahr, weil seine Prämie davon abhängt. Ob das Unternehmen 5 Jahre später pleite ist, kann ihm egal sein. Ja, und ist in einigen Fällen nachweisbar ihnen egal gewesen. Ja, Mittelhof ist so dann, ja, okay. Das heißt, man muss sehr genau gucken, was ist die Zeitperspektive, wie ist es eingebunden. Und im Grunde kann man diese Konzepte verwenden, aber man muss in jedem einzelnen Fall gucken, wie sieht das soziale System, das mich hier interessiert, aus. Ja.
Ich habe eine Verständnisfrage, und zwar in Ihrem Aufsatz auf Seite 10 unter Punkt 2 sagen Sie...
Okay, wo? Welch meinen Sie?
Da.
Das ist aus dem anderen Buch.
Ja, ja, das liegt hier vorne.
Das
ist
ein Beziehungs- Das wäre... Das hier? Ja.
Genau, also da eine sich verändernde Welt nicht zur auf die neuen Situationen abgestimmten spezifischen Veränderungen in den in ihr lebenden Systemen, das heißt nicht zu Anpassungen führen kann, kann es auch keine kausale Beziehung zwischen Umweltveränderung und der Ausbildung von Fähigkeiten geben, die lebende Systeme gestattet, neue Lebensräume zu besiedeln, etc.
Ja.
Jetzt einfach mal. Das habe ich auf gut Deutsch einfach nicht verstanden. Also letztendlich, Sie sagen, es gibt keine Anpassung sozusagen der Lebensform an die Umwelt. Also die sich verändernde Umwelt erzeugt jetzt nicht, dass die Lebewesen sich daran anpassen. Aber also jetzt zum Beispiel
klingt völlig unpassend.
Richtig.
Ja.
Also zum Beispiel
Inuits
passen sich anders an als Menschen in China an ihre Umwelt und so weiter und so fort. Ja. Das habe ich wirklich einfach nicht verstanden. Da wollte ich Sie mal fragen.
Ja. Also das Problem ist ein evolutionstheoretisches. Wenn wir fragen, wie kommt es zu Veränderungen von Organismen, dann ist die Antwort schlicht und ergreifend die, dass das ein zufallsgesteuerter Prozess ist. Ja, und auf der Ebene argumentiere ich jetzt hier, nicht auf der kognitiven Ebene, ja, sondern auf der biologischen Ebene. Es ist ein zufallsgesteuerter Prozess und das heißt, es gibt Veränderungen, die treten auf. Variation, ich habe darauf hingewiesen, dass keine zwei Individuen biologisch identisch sind. Ja, es gibt also Veränderungen. Wenn diese Veränderungen sich auf das Verhalten auswirken und sich das dadurch geänderte Verhalten als unbedeutend für das Überleben des Organismus erweist, als unbedeutend, dann kann diese Verhaltensweise gezeigt werden, hat aber keine Auswirkungen. So. Wir haben aber jetzt in einer Population ein oder zwei Individuen, Reproduktion, einen bestimmten Prozentsatz mit anderen mit einem anderen Verhaltensrepertoire. Anpassung an nichts, zufällig entstanden. Ja, ich rede reine Evolutionstheorie. So. Jetzt verändert sich in der Umwelt irgendetwas. Es wird wärmer, es wird kälter, es regnet mehr, es gibt neue Fressfeinde, was auch immer. Und in dieser Population gibt es einige, die haben eine Verhaltensweise, die sich als positiv erweist, um mit der neuen Situation fertig zu werden. Was passiert? Ihr Anteil an der Gesamtpopulation nimmt zu, weil die anderen sich nicht reproduzieren können oder weniger reproduzieren können. Das heißt, nach einer Reihe von Generationen hat sich die Population verändert. Wer das von außen beobachtet, und so ist das häufig gemacht worden, hat gesagt, ach, die haben sich angepasst. Die haben sich gar nicht angepasst. Ja? Das ist kein Anpassungsprozess. Ja? Ist das klar? Soweit?
Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ja? Das ist damit gemeint. Der andere Anpassungsprozess ist der, wo wir sagen, wo wir Konstrukte bilden der Wirklichkeit, in der wir leben. Und sagen, wenn das wirklich so ist, wie wir das jetzt wahrnehmen, wäre es sinnvoll, uns so und so zu verhalten. Ja, also Nuklearkatastrophe in Japan führt dazu, dass Frau Merkel ihre Meinung geändert hat und Deutschland steigt aus der Kernenergie aus, wie auch immer. Das Gleiche führt dazu, dass in Frankreich gesagt wird, wir haben keinen Tsunami, also bleibt auch Fessenheim. Sagt die Regierungspartei. Ja, steht zwar in einer sehr kritischen Situation, wo es also zu Erdbeben immer wieder kommt, aber kein Tsunami. Gleiche Situation, andere Folgerung, anderes Wirklichkeitskonstrukt. Ja? Und da geht es um kognitive Anpassung. Kognitive Anpassungen sind selbstverständlich möglich, aber es ist was anderes als Anpassung in diesem biologischen Sinne. Okay.
Okay. Ich hatte auch noch mal eine Frage, und zwar zu der Definition von einem sozialen System. Sie hatten ja gesagt, das sind Individuen, die gleichen Wirklichkeitskonstrukte ausgebildet haben und mit Bezug auf diese auch handeln.
Ja.
Warum muss das Handeln Teil dieser Definition sein? Weil das soziale System sonst nur existieren könnte als Potenzial,
ja,
aber nicht existiert?
Ja. Also das, was ich... Ich bin manchmal gerne boshaft, weil mich das amüsiert. Die meisten von uns haben im Religionsunterricht etwas gelernt darüber, wie sich Christen verhalten sollen. Ja? Aber sie tun es nicht. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ja, also um ein christliches Sozialsystem zu haben, müsste man erwarten, dass sie sich daran halten. Also du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so weiter. Wenn Sie nur an die Inquisition denken, ist das ein gutes Beispiel dafür, wie im Namen dieser Prinzipien Massenmord organisiert wurde von der Kirche. Ja, also es kommt darauf an, dass man Vorstellungen hat und sie umsetzt. Alles andere sind Konstrukte über Potenzialitäten. Aber getestet wird es erst, indem gehandelt wird und indem das Handeln und die Ergebnisse des Handelns beobachtet werden. Ja, wobei ich also besonders betone, dass das Entscheidungskriterium letztlich die Beurteilung des Handelns ist. Ja, wir haben keinen, der Zugang zur Wirklichkeit ist immer konstruktiv, aber wir können sagen, dieses Konstrukt ist besser als andere Konstrukte, weil religiös, also wir haben die Diskussion über Migranten, weil Frauen gleichberechtigt behandelt werden zum Beispiel. Ja? Weil das Individuum eine Rolle spielt, das Leben des Individuums. Ich bin kein Christ, aber wenn ich wählen müsste, wäre ich Christ. Ja, wegen dieser Konsequenzen. Ja, und darum sind die Konsequenzen. Wir kommen nicht an die Wirklichkeit, kommen wir nicht ran. Aber wir kommen an Konstrukte, von denen wir sagen, die kann man viabel machen. Und die haben Konsequenzen, im Zweifelsfall für viele Leute, die von vielen Leuten als positiv wahrgenommen werden. Gar nicht schlecht, wenn man das hinkriegt.
Ja, ich habe noch eine Frage zu den Seiten 12, 13, das ist relativ kurz. Also, dass das Gehirnwachstum dazu führte, dass die Erzeugung der aktuellen Umwelt der Systeme zunehmend kontingent wurde und dann, dass aber dieses Gehirnwachstum als solches auch eine Gefahr darstellt. Ja. Und dass die Antwort auf dieses Problem war meiner Meinung nach die Erfindung von Gesellschaft. Also, was ich daran ein bisschen obskur fand, war, also damit unser Gehirn sich selbst nicht zugrunde richtet an seiner eigenen Komplexität, erfindet es so etwas wie die Gesellschaft, um sich selber so zu beschäftigen, dass es diese Komplexität irgendwie, zerstreut, beziehungsweise halt...
Nehmen Sie das als eine Formulierung, die mich auch amüsiert hat. Aber der Grundgedanke ist schon der, dass, wenn man sich die Frage stellt, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile eines Organismus der zu einer sehr hohen kognitiven Leistungsfähigkeit in der Lage ist. Das heißt, sehr differenziert sehen kann, sich sehr viele Alternativen vorstellen kann, hohe kognitive Möglichkeiten hat. Der Vorteil ist ganz sicher kognitive Anpassung, Erfindungsmöglichkeiten, also Verhaltensweisen zu sich auszudenken und zu verwirklichen, die für viele vorteilhaft sind. Ja? Zweifellos unsere Situation, ich weise also immer darauf hin, dass wir vor dem Käfig sitzen und nicht die Tiere, die in den Käfig sitzen, das ist ein nicht unerheblicher Unterschied, hat damit was zu tun. Aber was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist natürlich, dass man sich dann Dinge vorstellen kann und ihr Gegenteil oder Alternativen, die so widersprüchlich sind, so schwierig abzuwägen sind, dass wir nicht mehr handeln können. Oder dass wir Verhaltensweisen zeigen, wo andere Leute sagen, Problem. Ja, also, und die Schwierigkeit ist nun, in der Evolution gäbe es die, man könnte sich ja die Frage stellen, warum passt sich der Organismus jetzt nicht an eine bestimmte Umwelt an? Und das war's. Solche Fälle gibt es. Einiges ist in der Biologie dokumentiert, also an die anderen Primaten. Die sind sehr gut angepasst an ihre Lebensumwelt. Sie werden nur in Zoos überleben. Weil die Konkurrenz mit den einheimischen menschlichen Populationen, etwa in Afrika, so groß ist, die werden nicht kaum überleben können, weil die Menschen sie verdrängen. Die brauchen den Boden, die brauchen den Wald für ihre eigenen Sachen. Das sieht ganz schlecht aus. Ja? Große Anpassung, also Anpassung ist erlaubt. Effizienz, aber es kann auch eine Sackgasse sein, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Nische, in der man lebt, bleibt. Das, was der Mensch ausgebildet hat, nicht alleine, Ratten sind sehr gut, eine ganze Reihe von Tieren sind sehr gut, ist eine kognitive Leistungsfähigkeit, die uns sozusagen anpasst an Veränderungsmöglichkeiten. Und wir sind besser als alles, was wir wissen dazu. Aber wie geht man jetzt damit um? Ja, wie verhindert man, dass die negativen Folgen dazu führen, dass die Leute sich gegenseitig umbringen? Sie machen es schon sehr, sehr effizient. Ja, also wie kann man das ein bisschen regulieren? Und die einzige Möglichkeit ist im Grunde soziale Kontrolle, die also dazu führt, dass man, also nicht nur soziale Kontrolle in diesem engen Sinne, sondern natürlich auch Traditionen, Routinen, weitergegebene Überzeugungen, die dazu führen, dass viele Möglichkeiten sozusagen ausgeschlossen werden als das, was man tut. Aber natürlich kann man das immer in Frage stellen, das wird immer in Frage gestellt. Aber indem man so eine Schwelle hat, die erst überschritten werden muss, wird dieser Prozess etwas eingeschränkt, etwas verlangsamt und in den negativen Auswirkungen wahrscheinlich etwas eingeschränkt. Nicht immer. Manchmal haben wir einen Konservatismus, der kaum zu überwinden ist, was auch mit dieser Problematik zusammenhängt. Ja, also Ich sage nicht, dass das gut ist, sondern das ist eine Erklärung. Das ist der Gedanke.
Gut, gibt es noch eine abschließende Frage? Wenn dem nicht
ja, vielleicht doch, wenn bei Ihnen keine Frage ist, sondern eine etwas provokative Frage vielleicht am Ende. Sündreferenzialität ist ja auch nur ein Begriff.
Ja.
Also das ist auch eine Konstruktion. Letztlich ist es sogar eine sehr gewagte Hypothese, ohne die Interaktion und Kommunikation auch funktionieren können. Das heißt, wie kommt man zu diesem Konstrukt von Sündreferenzialität? Die Antwort ist schon gegeben worden. Man kommt dorthin auf der Basis der Beobachtung von Verhalten und von Interaktionsverhalten. Und die Tatsache, dass Interaktion, also koordiniertes Zusammenspiel, funktioniert, muss man nicht so interpretieren, dass die Interaktionspartner jeweils dieselbe Wirklichkeitsrepräsentation oder dasselbe Wirklichkeitsmodell in ihrem Gehirn konstruieren. Sondern eigentlich reicht nur, oder eigentlich reicht schon, die Passung des Verhaltens von verschiedenen Individuen in der Interaktion aus. Es reicht auch völlig zu sehen, dass das Zusammenspiel funktioniert und man muss nicht unterstellen, dass es deshalb funktioniert, weil beide dasselbe im Kopf haben. Weil beide auf demselben Wirklichkeitsmodell aufbauen. Und es könnten unterschiedliche Wirklichkeitsmodelle sein, die jeder für sich konstruiert, die aber sozusagen an diesen Verhaltensschnittstellen, da wo Interaktion stattfindet, zusammenpassen. Also ich brauche keine Sündreferenzialität in diesem, ich sag mal, strikten Sinne von Übereinstimmung von Wirklichkeitsmodellen, sondern ich brauche eigentlich eine Art Synoperationalität, ein Zusammenpassen von Verhaltensweisen. Mehr kann ich auch nicht beobachten, mehr kann ich nicht feststellen. Und alles, was über das Zusammenpassen von Verhaltensweisen hinaus an Hypothesen gebildet wird, das ist so ähnlich wie die Hypothese über die Realität.
Ja, es ist sicherlich richtig, dass, also ich stimme zu, dass wir über die Beobachtung nicht hinauskommen, finde ich klar. Trotzdem denke ich, dass das Konzept der Sinnreferenzialität Sinn macht, weil wir in sehr vielen Zusammenhängen ja argumentieren über komplexe Modelle von Wirklichkeit. Das ist ja nicht Wirklichkeit im Sinne, hier wächst ein Bäumlein, hier wächst kein Bäumlein, sondern es sind komplexe Modelle von Ursachen und Wirkungen, und die aufgrund dieser Komplexität tatsächlich geteilt werden müssen, die nicht identisch sein müssen. Ja? Denn es reicht tatsächlich, und ob wir uns gar nicht bis andersrum sagen, die nicht identisch sein müssen, die aber so gleich sein müssen, dass ein abgestimmtes Verhalten produziert werden kann, das beobachtbar ist. Ja? Aber die Annahme selber halte ich schon für zwingend. Und im Zweifelsfall kann man dem natürlich nachgehen, indem man die Leute bittet, ihre Gründe anzugeben, und dann landet man bei diesen Modellen, die die Leute im Kopf haben, und man kann feststellen, ob die Modelle, wie weit diese Modelle übereinstimmen und nicht. Sicherlich ist es zutreffend, und das geht ja in die Richtung, was du sagst, dass man sehr häufig, und ich wollte das vorher auch sagen, Sie haben das auch angesprochen, hat man die Situation, dass man miteinander spricht und um Inhalte streitet und diskutiert, und dann einigt man sich und meint, man sei der gleichen Auffassung. Und dann sieht man, was die Leute machen, ein paar Wochen später, und sagt, oh Gott, der hat nichts verstanden. Ja, Phänomen kennen Sie, weil wir tatsächlich nur diese Schnittstelle der Beobachtung haben, und vieles wird zukünftiger Klärung, die gar nicht immer zustande kommt, überlassen. Es geht nicht anders. Aber ich denke, dass es sehr viel Sinn macht, dass man also im Grunde doch diese Annahme machen muss, dass es komplexere Modelle der Wirklichkeit gibt. Und was auch dafür spricht, dass ich habe das jetzt also nur angesprochen, diese biologische Gleichheit, sieht man natürlich daran, dass es weltweite Verhalten gibt, das universale Problem, universale menschlichen Verhaltens. Lächeln wird auf der ganzen Welt als Lächeln wahrgenommen, egal in welcher Kultur. Es gibt Verhaltensweisen, die finden Sie überall. Ja? Am besten untersucht, weil das also der beste Markt ist, also ich meine auch wirklich finanziell der beste Markt, sind natürlich Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Ja, die Schönheitsvorstellungen sind bis auf die Rundung des weiblichen Gesäßes weltweit die gleichen. Da gibt es Differenzen, aber sonst sind die Schönheitsvorstellungen weltweit die gleichen. Grundsätzliche Verhaltensweisen sind in diesem Zusammenhang die gleichen. Auch die Diskussionen, die wir haben, das Problem in allen Sozialstaaten, dass es am besten ist, wenn jeder seinen Beitrag zahlt zur Sozialversicherung, ist aber natürlich für den Einzelnen noch besser ist, wenn die anderen zahlen und nicht er. Ja, also dieses Mogelproblem. Finden Sie in allen Gesellschaften, und in allen Gesellschaften gibt es Regelungen, damit umzugehen, allen Kulturen, allen bekannten Kulturen. Ja, also wir sind schon ziemlich gleich. Okay.
Gut, dann danke ich allen Teilnehmern heute für die sehr anregende Diskussion. Ihnen auch ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. 3 Fragen bis Dienstag 18 Uhr. Sie wissen es. Schöne Restwoche noch. Dankeschön. Darf ich auch?
Ja.
Dankeschön. Ja.